Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkohl, der gärende Heilbeerkohl.
Wie immer muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich das Ding mal neu produzieren muss, weil mir der Übergang von Herrn Rühmann zum Jingle nicht passt. Willkommen zur
dann
Februar.
Mach das doch einfach
ja,
mal.
Aber ich bin irgendwie, Chris, das ist so, weißt du, jetzt war der Leidensdruck da und der ist jetzt einen Monat lang nicht da, bis ich das Ding wieder abfahre.
Ja,
das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht sollte ich es mal ohne machen und hinterher dran produzieren. Willkommen zur Februar-Ausgabe, Februar 26-Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Worin wir trinken und reden in der Regel über das, was wir trinken. Und womit fangen wir denn das Trinken an?
Wir fangen mit Silvaner 2023 an.
Silvaner, ist das hier Silvaner Nummer 2?
Ja. Genau, Silvaner Nummer 2. Chateau Schütz.
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um den Namen zu verstehen. Ich denke so, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Chateau Schütz.
Dabei hatte ich doch extra noch gesagt, for sure.
Ja, aber das war ja, also als das Paket kam, das war
so,
ja das große Paket.
Also, ja,
ich
ja,
so,
okay,
hä?
Okay.
Was ist denn Ditte? Aber ja, jetzt wissen wir es.
Ja, genau. Wir hatten ja schon vorher mal Weine vom Rot-Weiß-Rosé aus Würzburg, nämlich vom Sebastian Schütz. Und der hat eben jetzt mittlerweile die zweite Serie an Eigenweinen sozusagen rausgebracht, also eigenes Label, aber eben mit verschiedenen befreundeten Winzern dann Weine gemacht. Also auch nicht nur einfach so abfüllen lassen, sondern schon sehr genau mit denen besprochen, was so machbar ist, was möglich ist.
Also nicht
das ist
so
jetzt nicht einfach nur ein Etikett draufgeklebt.
Nicht so wie, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch machen. Es gab mal diese Weinladenkette Vinos hießen die. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Ja.
Und die hatten so White Label Angebote und haben halt immer gesagt, ja, das ist von einem großen Weingut. Eigentlich, also wenn deren Label drauf wäre, würde die Flasche 15 Euro kosten, aber weil es ein White Label ist, kostet sie nur 10 und es war eine Überproduktion oder sowas. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Ja, die haben so einige Sachen da rausgeschossen in den letzten Jahren.
Die Krisenbox, unvergesslich.
Krisenbox, genau, solche Sachen. Ja, und
aber das ist jetzt so richtig, also der ist dann richtig in den Keller gegangen und hat gesagt, nee, hier, mehr da, mehr dies.
Genau.
Ja, okay.
Ja, ich denke schon, das ist schon so passiert und mittlerweile hat er auch einen besonderen Silvaner noch abgefüllt, der ist auch ein bisschen teurer, da hat er tatsächlich diverse, das ist schon ein ungewöhnliches Projekt, diverse Top-Silvaner-Produzenten in Franken dazu animiert oder überredet, tatsächlich ein Fass mit den Silvanern der unterschiedlichen Weingüter zusammenzustellen. Also so eine
Cuvée über eine Cuvée, alle Weingüter?
Ja, eine Cuvée über alle Weingüter hinweg.
Das ist natürlich auch mal interessant.
Ja, das ist auch mal spannend.
Aber da musst du ja noch vorher erstmal auf jedem Weingut erstmal genau den Wein aussuchen, den du dann hinterher in die Cuvée schütten willst.
Würde ich sagen, ja.
Das ist ein ordentlicher Job.
Das ist schon ein ordentlicher Job. Das muss man schon können, ja, in der Tat. Und damit es dann wirklich auch ein harmonischer Wein wird.
Ja.
Aber ich habe ihn nicht probiert. Der heißt Silvaner alle zusammen. Der kostet dann irgendwie 50 Euro die Flasche, glaube ich.
Wow.
Oder 100 für die Magnum, das ist schon
ungewöhnlich.
Das ist schon eine Ansage, aber es ist halt auch wirklich, das sind 16 Winzer, 480 Liter haben die gemacht in ein Tonneau sozusagen.
Aha.
Und das ist dann wirklich auch so ein bisschen Crème de la Crème, also Luckert, Winzer Tom, Weingut am Stein, Rudloff, Rainer Sauer, Max Müller, Horst Sauer und so weiter, Fürst, also das ist schon stark. Ja. Und ja, wir trinken heute Silvaner vom Weingut. Also es steht ja jetzt erstmal nicht vorne drauf, aber hinten steht es natürlich dann schon drauf. Ne, steht es gar nicht drauf.
Was steht nicht drauf?
Wo der Wein herkommt.
Ach so, ja, Franken.
Genau, Franken, Vertrieb Chateau Schütz. Und über die AP-Nummer könnte man es rausfinden, wenn man weiß wie. Aber ich weiß es natürlich, weil ich den Wein ja vorstelle. Und dieser Wein ist vom Weingut Rudolf May.
Mhm.
Allgemein bekannt als Rudi May.
Nie gehört, aber das heißt nichts. Ob ich was gehört habe oder nicht, ist egal.
Ja, ich würde schon sagen, das ist so Top 3. Ist halt immer so die Frage. Aber für mich würde ich sagen, es ist so Top 3, Top, auf jeden Fall Top 5.
Okay.
Silvaner Winzer in Franken. Und auch mit einer schönen Geschichte eigentlich. Also auch gar nicht so, ich sag mal, gar nicht so ohne Stolpersteine, weil der Rudolf May tatsächlich aus einer Familie kommt. Oder sagen wir mal, erst einmal aus einem Örtchen. Das heißt Retzstadt, also es ist, heißt Stadt, aber es ist eigentlich recht klein, ist so nördlich von Würzburg, in so einem Seitental, eigentlich sehr schön gelegen, Seitental vom Main natürlich. Ne? Mhm. Und die haben da schon, die Familie hat schon seit über 300 Jahren eigentlich Weinbau betrieben, aber die haben da immer alles, also gerade so natürlich seitdem es Genossenschaften gab, also ich sag mal seit Ende 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, haben die halt immer alles an die Genossenschaft abgeliefert. Mhm. Und der Rudolf May hatte eben dazu keine Lust mehr. Der hatte so ein bisschen mit zwei befreundeten Winzern so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausgeschaut, sag ich mal. Also als junger Kerl, irgendwie 18, 19, 20, sind die irgendwie nach Italien gefahren, nach Frankreich gefahren, haben einfach auch andere Weine kennengelernt, die sie eben dort, ich sag mal, in der fränkischen Provinz eben nicht kennengelernt haben. Das war so in den 80er Jahren, da hat man ja auch in Deutschland vergleichsweise wenig gute Weine gemacht. Mhm. Und dann ist er halt zurückgekehrt und eigentlich wollte er Sportreporter werden.
ein Glück hat er was Ordentliches gemacht dann.
Und dann hat er was Ordentliches gemacht. Genau,
was Anständiges.
Ja, genau. Und dann hat er, dann ist er letztlich Winzer geworden und hat aber eben gesagt, nee, das, ich will das nicht alles abliefern. Ich will mein eigenes Projekt starten. Mhm. Und dann hat er mit seiner Frau eben schon verheiratet, glaube ich, damals, dann 98 tatsächlich sich entschieden, sein eigenes Weinbauprojekt zu machen und ist zur Bank gegangen und hat sich irgendwie Geld geliehen. Damals ging das noch vergleichsweise einfach, glaube ich, sich eine recht hohe Summe von der Bank zu leihen, um dieses Projekt anzuschieben. Mhm. Und dann hat er aber die ersten Jahre, weiß ich nicht, was, 60.000 Mark im Jahr verdient, hat nicht gereicht. Und dann hat er sich nochmal einen hohen Betrag geliehen, nochmal denselben Betrag, nochmal oben drauf gelegt, hat die Bank auch gemacht. Und als ich damals mit ihm vor ein paar Jahren drüber geredet habe, sagte er ja, und wie sich dann später herausgestellt hat, also ich bin ja erfolgreich geworden, aber der Dr. Kolisch, der war Berater vom Weinbauverband, der hat damals so Ende der 90er Jahre eben 59 verschiedene Weingüter beraten in Franken.
Aha.
Und er sagte, er hätte zwei Projekte gehabt, die er für völlig unrealistisch gehalten habe. Und das von Rudi May wäre eins von beiden gewesen.
Ja. Ist doch, jetzt aber, wissen wir aber was über die Beraterqualität dieses Mannes. Also,
ja. Genau. Und also er hat dann tatsächlich eben die Kurve bekommen, musste tatsächlich auch wirklich gegen ganz schön viel Ablehnung und teilweise Hass in Rettstadt angehen, weil er der Erste war aus dem Ort, der ausgeschert ist und seine Trauben eben nicht mehr an die Genossenschaft geliefert hat. Das haben die anderen ihm erstmal ganz schön übel genommen. Und das hat ihn aber nicht weiter geschert. Das heißt, er war so ein bisschen aussätziger dort eine Zeit lang, aber das ist längst vorbei. Also sein Sohn Benedikt leitet, glaube ich, mittlerweile tatsächlich so, also es gibt so den Übergang von ihm zum Sohn. Und der Benedikt, der hat dem ganzen Winzerverband da im Ort, also der Winzervereinigung, irgendwie auch schon vorgestanden. Und das hat sich irgendwie alles dann irgendwann zum Guten gekehrt. Er selber hat dann recht schnell angefangen, das Ganze auf biologischen Weinbau umzustellen, schon früh. Und ja, hat sich tatsächlich einen sehr, sehr guten Namen erworben in den letzten 10 Jahren. Mhm. Ja. Ja. Guter Mann, finde ich. Und
ist halt blöd, wenn das dann nicht draufsteht, oder? Also wenn er schon einen guten Ruf hat, okay, das macht das Ganze dann zu so einem Geheimtipp, was vielleicht das Ganze auch wieder noch ein bisschen günstiger macht auf die Flasche, aber bisschen doof,
steht schon auf der Website und so drauf.
Okay, ne?
Also
okay.
Das ist jetzt nicht geheim.
Ja, okay.
Ist nicht geheim, aber es ist so, erstmal so, genau, das ist so ein bisschen Black Label, was Besonderes irgendwie, was so ein bisschen verschleiert bleibt. Irgendwie. Mhm. Einfach zum Spaß auch, glaube ich. Aber sobald du jetzt auf die Website von Rot-Weiß-Rosé gehst und irgendwo musst du es ja auch bestellen, dann dann wird es dann doch offensichtlich, wer die Weine gemacht hat.
Ist es denn günstiger, dadurch, dass es sozusagen das Black Label jetzt ist?
Schwer zu sagen, ich glaube jetzt nicht unbedingt.
Okay.
Nee, also das ist, glaube ich, nicht die Idee dabei. Es kann sein, dass er den günstiger bekommt, sozusagen. Ich weiß nicht. Also die meisten Eigenlabel, und ich glaube, das bei Vinios war es genauso. Also Vinios lebt eigentlich davon, dass sie eigene Labels machen. Auch Havesco oder so. Das sind dann irgendwelche Weine, die dann eben unter einem bestimmten Label verkauft werden, damit man sie eben nicht vergleichen kann. Ja? Mhm. Also den Wein gibt's halt nur bei Havesco und nicht bei Lobenberg und nicht weiß ich nicht wo. Und damit kannst du natürlich in gewissem Maße dann auch den Preis anders festlegen.
Ja.
Das ist jetzt natürlich in diesem Fall hier auch so, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt die Idee, sondern die Idee ist wirklich auch was Besonderes zu machen. Einfach einen besonderen Wein eben abzufüllen, den du sonst auch eben nicht bekommst, weil bei den meisten anderen ist es dann einfach nur das Etikett, was anders ist, aber nicht der Wein, der drin ist. Ja. Ja. Und hier ist es jetzt, also der kostet jetzt ja 21 Euro die Flasche, und das ist aber eben, wenn man sozusagen dahinter guckt, dann ist das eine Cuvée in gewissem Maße aus zwei VDP-ersten Lagen, die auch direkt am Weingut sind da in Rettstadt, ist der Langenberg, der ist direkt am Weingut, und der Schäfervater ist so ein bisschen, glaube ich, sogar Teil des Langenbergs oder liegt auch am Langenberg. Alles Muschelkalkböden in der Ecke, steil auch so, bis zu 70% Steigung, das ist schon ordentlich. Und insgesamt eben, also ein kleiner Teil Maischegärung mit dabei, also wirklich nur unter 1%, also nur damit man so ein bisschen Grip, so ein bisschen mehr Textur am Gaumen hat, aber nicht um jetzt in irgendeiner Form sozusagen Orange Wein zu machen, sondern wirklich um so ein bisschen Grip zu haben. Ja, und dann ausgebaut im großen Holz und Tonneau.
Großes
Holz wäre dann Fuder, würde ich sagen, ne? So also 1200 Liter. Ne?
Größer als Barrique, weil Barrique hat nur wie viele Liter?
Ja, Barrique hat so 320 Liter. Okay. Ein Tonneau hat dann 500, 600 Liter etwa. Und ein großes, also als großes Holz bezeichnet man eigentlich ein Fuderfass so von etwa 1200 Liter. Ne? Mhm. Da ist der Wein ausgebaut worden für 9 Monate etwa. Ja. Ja.
Riecht schön. Ich muss zugeben, ich habe den tatsächlich erst heute Morgen aufgemacht. Interessanterweise hast du mir ja heute eine Nachricht geschickt. Hier, denk dran, heute Abend ist, ne, ausnahmsweise mal heute Sendung. Und ich habe, glaube ich, 10 Minuten vorher oder sowas die Flaschen aufgemacht. Ah, okay. Also könnte sein, dass meine noch ein bisschen frisch ist. Ich weiß es nicht. In der Nase jedenfalls nicht. Unreife Birne.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Unreife Birne. So ein ganz leichtes,
Noch was.
Weiß nicht, so ein bisschen grünes Steinobst. Vielleicht so ein bisschen Mirabelle oder so. Also nicht grün im Sinne von unreif, sondern einfach, weil es ein grünes Steinobst ist. Ich finde, es ist so ein bisschen hefig noch dabei.
Ich bin gerade ganz woanders. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was Anisig-Fencheliges, also diese Frische, die so ein Anis-Bonbon mitbringt.
Ja, oder überhaupt das, ein Anis, ja.
Ja,
oder
weiß ich jetzt, ich habe Anis habe ich nur als Bonbon im Kopf.
Okay, diese weißen, runden Dinger aus dem Burgund da in diesen ovalen Schächtelchen.
Das sagt mir jetzt gar nichts.
Ach so.
Nee, ich meine, bei mir sind immer nur Anis-Bonbons, sind immer diese gelben Dinger vom Weihnachtsmarkt, diese eckigen, womit du dir dann, wenn du die ein bisschen runtergelutscht hast, oben den Gaumen aufschlitzt.
Mhm. Okay, ja. Es gibt Anis de Flavigny, das ist so ein klassisches Bonbon aus Frankreich, tatsächlich aus dem Burgund. Mhm. Die werden auch noch irgendwie von Hand gerollt, die Dinger.
Oh Gott.
Obwohl,
werden sie bei Karls Erdbeerhof auch. Also da kannst du auch dabei zugucken, wie sie Erdbeerbonbons machen.
Ah ja,
denkst du auch den ganzen Tag, scheiße, ey, was für eine Scheiße an so einer, weil das ist halt super heiß, die ganze Zeit Zuckerdämpfe. Ich glaube, ich würde sterben, wenn ich da arbeiten müsste. Entschuldigung, ich wollte dich nicht bei deinen
Nee, völlig okay. Jedenfalls, also die gibt es seit Jahrhunderten dort. Mhm. Also es ist eine Abtei, Abbé de Flavigny, und die Mönche haben, glaube ich, schon im 10. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert haben die schon diese Bonbons da gerollt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und die kriegst du aber auch eigentlich auch beim normaler beim Rewe oder beim Edeka. Und da sind halt so tatsächlich so Anis-Saaten, so Anis-Samen noch mit drin. Also ja. wenn du das irgendwann zu Ende gelutscht hast, dann hast du halt so ein paar
so ein festere Teilchen noch drin. Crunch
ja,
drin.
Ja, nicht wirklich Crunch, aber genau, ist irgendwie noch so mit dabei. Ganz lecker, finde ich. Ja.
Ich probiere mal.
Probier mal.
Mhm. Oh, der hat mhm. Der hat Grip.
Der hat vor allen Dingen auch richtig Säure.
Ich wollte gerade sagen, der ist also.
Ja, der hat beeindruckend viel Säure für Silvaner.
Also den hätte ich jetzt auch am Tisch auf dem letzten Riesling-Swag erwartet, an meinem Tisch.
Am
Zitronentisch.
Am Zitronentisch von Falkenberg, ja. Falkenstein, sorry. Ja, krass. Das ist schon ordentlich.
Ja, ist ein bisschen heftig, finde ich.
Ganz schön Zug. Also
für meinen Geschmack.
Ja.
Ich habe es ja nicht so
trocken. Ja, das ist schon für Silvaner ist das schon durchaus eine ambitionierte Sorge, würde ich sagen. Ja. Wo ich jetzt auch sagen würde, für mich persönlich, das finde ich gut, aber würde ich, glaube ich, noch mal so ein, zwei Jahre in den Keller legen oder drei.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ja? Baut der das noch ab oder bleibt das jetzt?
Ja. Nö, ich glaube, das wird sich noch ein bisschen mehr integrieren. Mhm. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber würde ich jetzt auch behaupten.
Ja, dann mache ich einen Korken drauf und lege den drei Jahre weg. Kein Ding.
Ja, genau. Einfach. Ja, ja.
Der hält
oder
ja so einen
Korken. Rauspumpen.
Genau. Das wäre mal pumpen. Interessant, ob das funktioniert, ne?
So. Ich glaube nicht. Ja. Ja, ich würde sagen, ich suche mir mal ganz kurz eine Karaffe und schütte davon mal ein bisschen was in die Karaffe und guck mal, wie der sich entwickelt. Bis gleich. Moment.
Es läuft da weg. Das darf doch nicht wahr sein. Schneide ich das raus oder schneide ich das nicht raus? Das fragt man sich ja dann immer die ganze Zeit, wenn man dann hier so Mutterseelen allein sitzt und nicht weiß, was man machen soll. Aber dann fängst du halt an zu labern. Irgendwann ist er wieder da und dann kannst du auch das Labern aufhören.
Genau, kannst du auch das Labern aufhören. Hat nicht lange gedauert, aber ich musste trotzdem irgendwie aufstehen. So, mal gucken.
Für später sozusagen.
Ja, für später, um dann nochmal zu gucken, ob das jetzt schon, also mit mehr Luft einfach noch. Also ich habe den schon gestern aufgemacht und kurz probiert. Nee, ich habe ihn auch heute Morgen erst aufgemacht, weil ich gestern irgendwie die ganze Zeit unterwegs war. Ja, aber ich glaube, das könnte mit mehr Luft in der Karaffe könnte das auch gleich noch was werden.
Wein 2.
Dann können wir erstmal übergehen zum Rotwein, würde ich sagen, weil der Riesling, den wir nachher haben, ich dachte, wir hören nicht mit Rotwein auf, das weil du dann nett. Die ganze bis übermorgen Pelz auf der Zunge hast. Wir probieren einfach zum Schluss dann nochmal das Kabinettchen.
Ja, das ist gut. Kabinettchen, ne? Für Holgi. Ja, das ist schön. Ja, genau. Dann also der Rotwein, der ist ja nun rot.
Ja. Der ist nun rot, ja. Mhm. Das liegt daran, dass es Pinot Noir ist. Ich habe heute.
Oh, schöne Nase hat der. Oh.
Ja.
Oh, boah. Mhm. Oh, der hat aber wirklich eine schöne Nase.
Ja, das ist doch schön.
Traue ich mich gar nicht zu trinken.
Ich warte einfach noch. Weiter schnüffeln.
Genau.
Ja, genau, ist einfach weiter Sünder. Schnüffeln. Genau, dieser Wein kommt vom Thuniberg. Mhm. Sagt dir der Thuniberg was?
Nee,
okay. Thuniberg liegt eigentlich direkt, also nicht weit entfernt eigentlich von Freiburg im Breisgau. Also wenn du so zwischen Freiburg im Breisgau und Breisach am Rhein, das ist nicht weit weg sozusagen. Das sind so, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Kilometer. Mhm. Alteingesessene Weingegend, aber eben bei weitem nicht so bekannt wie, ich sag mal jetzt um die Ecke, der Kaiserstuhl. Ja? Also Kaiserstuhl ist ja so vielleicht die bekannteste Ecke da in Baden, was Weine, Rotwein angeht, oder eben auch Markgräfler Land, und Thuniberg ist so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Das Weingut heißt Gebrüder Mattis, obwohl da mittlerweile keine Gebrüder mehr Wein machen. Die haben das irgendwie in den, ich glaube, in den 70ern gemacht, die drei Brüder. Die haben es witzigerweise, haben die das Weingut Kalkbödele benannt, und das waren irgendwie Bernhard, Franz und Paul Mattis. Und die haben tatsächlich so in den 70er Jahren schon angefangen, sich französische Barrique-Fässer zuzulegen. Mhm. Und gelten so ein bisschen als die Pioniere des Holzausbaus da in der Ecke, weil das hat damals, haben das noch nicht so viele gemacht tatsächlich. Ne? Also ich sag mal Pinot Noir oder besser gesagt Spätburgunder in Deutschland. Also es gab schon zwischenzeitlich mal sehr gute Spätburgunder, vor allen Dingen aus dem Rheingau.
Aha.
Bekannt für Spätburgunder, also gerade auch Kloster Eberbach war sehr bekannt für Spätburgunder. Die waren aber ganz anders früher. Also es waren alles deutsche Klone, das hier sind auch deutsche Klone, aber die haben die in großen Holzfässern ausgebaut, die haben die auch im sozusagen als Kabinett oder Spätlese draufgeschrieben, und die haben auch teilweise Restsüße gehabt, tatsächlich, diese Spätburgunder. Die waren wirklich gar nicht schlecht, ja, aber die haben überhaupt nicht viel zu tun mit dem, was eben heutzutage deutscher Spätburgunder ist, der sich ja dann doch eben irgendwann sehr Richtung Frankreich und Burgund orientiert hat, weil das halt das Maß aller Dinge ist. Ne? Und dann sind irgendwann eigentlich so ab den 80er Jahren so die ersten so über die Grenze und haben sich mal angeschaut, wie da in Frankreich Burgunder gemacht wird tatsächlich.
Das finde ich eigentlich so das Faszinierende, ja. Irgendwie. Weißt du, der Deutsche macht da irgendwie so sein Ding, der Franzos macht irgendwie so sein Ding, und reden die nicht miteinander?
Nee, früher haben die nicht mal im selben Dorf miteinander geredet.
Okay.
So. Ja, okay. Verstehe. Das ist tatsächlich, also man muss sich das schon als eine Weinbau in den 60er, 70er, 80er, auch noch 90er Jahren als echt eine schräge Sache vorstellen. So. Also wenn ich mit Leuten rede, so auch aus der Pfalz, aus Rheinhessen, wenn du durch rheinhessische Dörfer fährst, dann kannst du dir das auch bis heute sehr gut vorstellen, dass die haben einfach ihre Tore zugemacht und dann für sich selber ihre Weine gemacht. Die ersten, die tatsächlich dann gesagt haben oder gefragt, den Nachbarn gefragt haben, hör mal, was machst du denn da und wie machst du denn eigentlich deinen Wein? Das ist die Generation hier von, sag mal, Klaus-Peter Keller, H.O. Spanier, Daniel Wagner von Wagner Stempel, okay. Und so. Ja? Also die jetzt so alt sind wie ich, irgendwie Anfang, Mitte 50. Ja. Ja. Die Eltern haben das noch nicht getan. Die haben einfach nur vor sich hingearbeitet, und die hatten auch, also die wenigsten hatten dann auch wirklich einen Überblick darüber, wie anderswo Wein gemacht wird.
Das heißt, sie hatten auch überhaupt keine.
Die wenigsten.
Das ist dann im Grunde, ist das so eine mehr oder minder ambitionslose Landwirtschaft einfach nur gewesen. Die hätten auch genauso gut Kartoffeln machen können.
Haben sie auch. Das meiste waren Mischbetriebe.
Ja.
Fast nur Mischbetriebe. Ja. Also bis auf wenige Ausnahmen wie jetzt eben Eberbach oder Schloss Vollraths oder Robert Weil oder so. Ne? Aber das meiste war Mischbetrieb. Da, wo man sozusagen keinen Weizen oder Kartoffel pflanzen konnte, nämlich wenn es irgendwie ein bisschen steiler wurde, da hat man halt Weinbau betrieben, und dann hat man das Ganze irgendwo mehr oder weniger vor Ort verkauft. Aber jetzt zu sagen, wir machen jetzt ambitionierte Spitzenweine, das ist irgendwie, das gab es ja mal im 19. Jahrhundert. Und dann aber lange Zeit eben bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr.
Dann haben sie es im Grunde dem Erbfeind überlassen, wenn man jetzt mal in Deutsches Reich denke, uns unterhalten. Und also der Franzose war ja lange der Feind des Deutschen.
Ja.
Und statt besser sein zu wollen als der Franzmann, haben sie dann einfach irgendwie gar nichts gemacht. Das ist ja echt ein bisschen schräg.
Ja,
für Frankreich,
das fahren wir alle hin. Ja, und das ist interessant, ist eben zum Beispiel genau daran liegt es, dass wir nie Chardonnay hatten in Deutschland, weil der Chardonnay war verboten. Das war eine Franzosenrebe.
Ja. Die Franzosenrebe kommt mir nicht ins Glas.
Du durftest, genau. Die also bei Spätburgunder war ja schon vorher da. Also der war ja immer da sozusagen. Mhm. Also zumindest seit 1000 Jahren. Chardonnay nicht. Also Chardonnay hatte sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Den hätten die ja damals auch schon mitbringen können, die Mönche oder so. Aber wir haben halt hier Weißburgunder gehabt, Grauburgunder und Spätburgunder und Riesling natürlich und diverse andere. Ne? Traminer war früher wichtig, Elbling war früher wichtig, aber nicht Chardonnay. Und unter Hitler sozusagen war es dann auch tatsächlich verboten, das anzupflanzen. Und das hat sich bis in die 90er Jahre gezogen, dass Chardonnay keiner offiziell, also dass Chardonnay nicht offiziell angebaut werden durfte. Und das hat, glaube ich, 1998 oder 96, wenn ich mich jetzt nicht vertue, wurde es erlaubt, in Deutschland Chardonnay anzupflanzen. Ja, also. Und in den 80er Jahren waren es dann so ein paar Winzer, deutsche Winzer, die eben nach Frankreich gegangen sind, also da unten in Baden haben sie es natürlich einfach, weil ich sag mal so Leute wie Franz Keller oder so oder Fritz Keller, ich weiß jetzt nicht genau, die heißen immer entweder Franz oder Fritz bei den Kellers vom Schwarzen Adler, also von diesem Restaurant, berühmten Restaurant, die ja gleichzeitig eben auch ein berühmtes Weingut haben. Die waren, aber da, auch das hat sich erst in den 80er Jahren irgendwie so entwickelt, ja, also zum berühmten Restaurant mit französischer Küche, also über die Grenze geschaut, französische Küche, Und dann eben auch geguckt, wie man Wein macht oder auch Wein gekauft da und im eigenen Restaurant angeboten, während man den eigenen Wein eben eigentlich nicht genießen konnte so richtig. Und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Also die haben gelernt, aber es gab dann auch Winzer von der Ahr, die eben dann mal nach Frankreich gefahren sind, geguckt haben. Und dann haben die sich da Fässer gekauft. Und dann war so die ersten deutschen Spätburgunder, die schmeckten dann auch einfach nur nach deutschen Spätburgunder, weil die hatten noch keine Ahnung, wie man mit Fässern umgeht. Ja. Das hat dann sehr lange, also vor allen Dingen nach Speck geschmeckt. Ja. Wirklich so speckige, rauchige.
Hat man ja heute manchmal noch.
Manchmal hast du die heute noch. In Frankreich findest du das eigentlich nie. Aber in Deutschland findet man das so ab und zu noch. Ja? Also, und ja, aber ich finde vergleichsweise, der Lernprozess war schon ganz gut. So. Und wenn du jetzt diesen Wein hier im Glas hast, der tatsächlich, glaube ich, immer noch komplett von einem deutschen Klonen kommt. Pinot hat ja jetzt also hunderte von verschiedenen Varianten, wenn du so willst. Ja? Von großbeerig mit großen Trauben, die sehr viel Ertrag bringen, bis zu kleinbeerigen Varianten, wo halt nicht viel Saft in einer Traube ist, mit dickeren Schalen, lockerbeerig, die eben weniger Ertrag bringen, wo aber sozusagen der konzentrierte Saft eine ganz andere Qualität bekommt. Davon gibt es halt sehr, sehr viele Varianten, weil der Pinot an sich eben sehr mutationsfreudig ist. Ne? Ja, und es gibt halt deutsche Varianten aus deutschen Rebschulen und dann gibt es eben vor allen Dingen französische Varianten, aber auch weltweit noch andere Varianten. Und die Deutschen gelten immer so ein bisschen als so ein bisschen fruchtiger, ein bisschen gefälliger vielleicht, kann man aber auch nicht durch die Bank weg sagen. Ja. Und das Ganze ist jetzt hier auch sozusagen ja eine Sondercuvée. Wenn du so willst, haben die eine Cuvée aus zwei Weinen gemacht, die es eben bei den Gebrüdern Matthies gibt. Also die Gebrüder Matthies sind jetzt Severin Stich, also die Mutter von Severin Stich, die hieß noch Matthies, er selber jetzt nicht mehr, aber er kommt sozusagen aus der Familie. Und seine Frau, Sabet Zetlacek, die beiden, die machen die Weine jetzt. Also sag mal, als diese drei Brüder aufgehört haben oder gestorben sind, hat jetzt... Also seine Mutter, Severins Mutter, sozusagen, als klar war, dass der Severin die Nachfolge irgendwie antreten wollen würde, hat ihn eine Zeit lang eben mit einem Kellermeister zusammen das Weingut weitergeführt.
In ein Tonneau gesperrt. Ne?
Genau, und dann hat er seine Ausbildung gemacht und ist eben zu verschiedenen Weingütern, ne, hat ein bisschen Erfahrung gesammelt, hat seine Frau kennengelernt und dann sind die eben zurückgekommen und haben eben angefangen, Weine zu machen. Und einer dieser Weine ist der heißt auch einfach Tuniberg, also wie der Berg eben, wo die Reben wachsen. Und dann gibt es einen alten Reben, der kommt teilweise auch aus dem Tuniberg, aber eben auch noch aus zwei, drei anderen Lagen. Und daraus haben die sozusagen ein Fass mit einer besonderen Cuvée dann gemacht. So. Und ich finde, wenn man so jetzt reinriecht, also es ist alles so 18 Monate im Barrique ausgebaut worden, alles gebrauchte Barriques,
Ja. 20 sogar, auf der Webseite stehen ja. über 20 Monate. 20, im
okay. Ja. Okay, dann ist es sogar über 20 Monate. Ja, dann ist es länger als sozusagen die, die anderen Weine normalerweise, mhm. die sie die's machen. Mhm. Dann ist es schon, finde ich,
ein bisschen brombeerig, aber sauer.
Elegante.
Saure Brombeere in der Nase.
Ja, ja, ja. Ich habe den jetzt schon länger im Glas stehen. Am Anfang war es sehr viel Himbeere, fand Aha. ich. Mit so ein bisschen Vanille mit dabei. Jetzt ist es tatsächlich, finde ich auch, jetzt ist es so ein bisschen dunkler geworden.
Ja. Auch ein bisschen schmuddelig, finde ich ja immer ganz gut.
Im Sinne von so ein bisschen erdiger
Ja, Laub, genau, so erdig, Unterholz. Staub, so. Unterholz, Kellerecke, genau.
Ja, ja, ja.
Ach, ich probiere mal. Das wird's, ja. Jetzt wird es fies wieder wahrscheinlich, ne? Hm.
Sagst du so.
Ich habe... Ich habe nicht rumgespült im Mund, um meine Zähne nicht dem Pelz auszusetzen.
Ja, und dann geht's.
Sehr, sehr lecker. Mhm. Ah, das ist wirklich sehr, das ist echt Brombeere. Das ist wirklich zu früh gepflückte Brombeere. Hm. In meinem Mund jetzt, also.
Mhm. Mhm. Ich finde, er hat auch ein bisschen Tabak und ein bisschen. Mhm. So grünes Tabakblatt oder so.
Und auch wieder viel Säure. Das scheint so, ja. Der Kollege scheint ein Säurefreund zu sein.
Mhm. Ja, der hat. Aber hier finde ich sie schon sehr schön integriert.
Ja.
Ja, also das gefällt mir total gut, weil der Wein hat Zug. Ja. Der hat, der ist saftig.
Das es ist gemein, ja.
Ne? Er ist gemein.
Dieser Wein ist
eine gemeine Saftigkeit.
Ja. Gemeine Saftigkeit.
Und eine schöne Frucht, eine sehr klare, pure Frucht, Holz sehr schön eingebunden. Also es ist ein, gefällt mir sehr gut. Also es ist ein bisschen Wärme hinten drin. So.
Ja, aber nicht so, also den könntest du sogar aber im Hochsommer beim Grillen trinken. Also der hat, ja, der hat schon null Hitze irgendwie. Also der ist nicht anstrengend.
Hm. Ach, schön, schön, schöner Wein, sehr schöner Wein. Gefällt mir sehr gut.
Ich habe den über die Zähne schön gezogen. Mhm. Es geht. Mhm. Also tatsächlich wenig Pelz.
Ja, ich auch. Sehr wenig Pelz, eine sehr feine Textur eigentlich. Also ein sehr feines Tannin. Mhm. Ist schon so schön geschliffen. Also
echt ein schöner Wein. Ja.
Ein toller Wein.
Also für einen Rotwein. Ne? Also muss man ja mal sagen.
Das muss man sagen. Ja. Auch hier, ich glaube, die haben 23 sind die. Also als die beiden zurückgekommen sind oder Severin zurückgekommen ist, der ist 2020 zurückgekommen eben. Also er macht vor allem, glaube ich, die Weinberge, die seine Frau macht im Wesentlichen den Keller. Mhm. Letztlich machen sie es zusammen und haben dann tatsächlich auch direkt, als sie zurückgekommen sind, auf biologischen Weinbau umgestellt, sodass die eben 2023 dann auch die EU-Bio-Zertifizierung hatten.
Die braucht genau. man auch, ne? Also, weil was ich ja ganz interessant fand, ist, dass wir immer mal wieder auch Winzer auch getroffen haben, die gesagt haben, ich könnte das jetzt machen, aber das kostet so viel Geld, diese Zertifizierung, da mache ich lieber die Flasche ein bisschen billiger.
Ja, wobei, also wenn du dann so ein bisschen weitergehst, noch in so Naturland, mhm. Bioland, Demeter-Verbände, dann wird es teurer tatsächlich, weil die eben dann auch nochmal Berater haben und, ja. Und so weiter. Und also tatsächlich auch so ein Header oben drüber, der bezahlt werden muss. Aber ich glaube, für EU-Bio kostet jetzt nicht viel Geld. Okay. Also das, ja, du musst ein anderes Lastenheft führen. Also mhm. du musst schon, ne, das ist schon so, also es ist schon teurer, als wenn du konventionell arbeitest oder offiziell. Aber also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich ausschlaggebend dafür ist, dass man es nicht tut. Mhm. Ich finde das ein bisschen vorgeschoben, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja, also letztlich, wenn du es nicht tust, dann kannst du halt, dann spricht halt auch nichts dagegen, mal in wirklich nassen oder feuchten Jahren dann Dinge zu nutzen, die man als Bio-Landwirt oder Bio-Weinwirt nicht benutzen darf. Also ja. ein Problem. Oder ein Ding ist, was wir, glaube ich, auch schon mal als Thema hatten, ist phosphorische Säure. Das ist ein systemisches Mittel, was im Gegensatz zu allem anderen, was du im biologischen Landbau verwenden darfst, eben nicht nur einen äußeren Kontakt schafft, sondern eben auch in die Pflanze eindringt.
Aha.
Aber es ist eigentlich ein biologisches Mittel.
Aha.
Aber es ist irgendwann, es war auch mal erlaubt im Biolandbau und es ist dann irgendwann verboten worden auf EU-Ebene und es ist bis heute nicht mehr zurückgenommen worden. Und ich sag mal, wenn diese, wenn die phosphorische Säure genutzt werden dürfte im Biolandbau,
ja,
dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Deutschland 20% mehr zertifizierte Biolandwirte hätten oder
und das,
Weingüter.
Und das ist nicht durchsetzbar, haben die keine Lobby? Die haben doch, ich meine, die Alkohollobby ist doch riesengroß in Deutschland.
Ja, aber das ist halt EU-Ebene und tatsächlich ist es wohl so, und das ist schon irgendwie auch ziemlich bitter, dass eben Weingüter oder Verbände, Winzerverbände in anderen europäischen Ländern, wo das überhaupt nicht gebraucht wird, in Spanien jetzt oder Italien oder so, zumindest Süditalien, also da, wo es heißer und trockener ist,
ja,
die brauchen sowas nicht. Das brauchst du eigentlich nur in vergleichsweise feuchten Anbaugebieten, weil es halt eben gegen Mehltau geht, ne? Gegen Pilz. Und die verweigern sich dem einfach.
Ja gut, kann ich dann aber auch verstehen, weil letztendlich ist das ja auch wieder ein weiteres Qualitätsmerkmal, dass die Konkurrenz sich draufkleben kann. Und wenn ich das verhindern kann, dass die Konkurrenz Werbung macht, dann verhindere ich das
auch. Auch die Bio-Weingüter in Spanien oder Italien verweigern das dann. Tatsächlich, also die Bio-Verbände einfach aus einem Konkurrenzdenken heraus. Ne? Ja. Naja. Das ist tatsächlich ein bisschen bitter, so würde ich sagen.
Ja. Apropos bitter, gibt es jetzt Riesling?
Ja, gerne.
Ich weiß noch nicht, was das mit bitter zu tun hat, aber wir werden es ja merken. Ne?
Weiß ich auch nicht, aber du wirst mir das gleich sagen.
So, gucken, ob ich jetzt hier verbittere.
Nee, ist das Kabinettchen, ne?
Das Kabinett riecht wie. So riecht ein Riesling bei mir. Wahrscheinlich ist das gar nicht so. Und du sagst jetzt, nein, das ist ein völlig untypischer Geruch. Weil das sagst du meistens, wenn ich sage, das muss Riesling sein, das erkenne ich am Geruch. Aber ja.
Das ist vor allem tatsächlich ein reduktiver, ausgebauter Riesling.
Und zwar also man extrem hat schon noch, reduktiv.
Ne? Man hat ordentlich Reduktionsnoten in der Nase.
So richtig heftig, so.
Ja.
Wow.
Aber dann eben auch welche, die man dann schon mit Riesling in Verbindung bringt und nicht eben nicht mit Chardonnay oder Sauvignon Blanc oder sonst was.
Gummiboot-Reduktion ist das eher. Ja. Aber richtig krass. Ja. Gummiboot-Feuerstein. Ich warte noch auf irgendein Obst oder ein Blümchen, aber im Moment.
Ja, ist interessant. Also es ist.
Da ist ja. Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Das ist ja nur Stein.
Nee, ich finde schon, dass da Frucht dahinter ist. Auch.
Aber was? Steinfrucht.
Steinfrucht, genau. Ja, ist schon noch. Ich finde es auch noch schwer zu definieren.
Also.
Das ist schon ein Apfel. Ich finde schon Apfel, Birne, Grün beides. Kein grüner Apfel. Eher ein gelber Apfel, aber so ein bisschen grüne Birne. Eher Stachelbeere finde ich auch ganz gut. So ein bisschen.
Stachelbeere Litschi, ja,
aber auch wieder so ein bisschen.
Aber nicht so sauer wie eine Litschi ist, aber so vom Geruch her.
Ja, ich finde eher so ein bisschen Kapstachelbeere, ja? Also diese orangenen.
Ach so, ja. Die heißen Kapstachelbeere. Ach, siehst du? Jetzt wieder was gelernt im Radio.
Ja. Mir fällt jetzt der andere Name nicht ein.
Ja, auch nicht. Also von daher. Mal gucken, ob der Chat sich meldet zwischendurch, dann rufe ich sie rein.
Physalis, natürlich. Physalis heißen die sonst. Ja. Genau.
Physalis kenne ich natürlich.
Kapstachelbeere.
Das meinte ich übrigens auch mit Litschi. Ich meine, mit Litschi meinte ich eigentlich Syphilis.
Ah, meintest du Syphilis, weil Litschi ist schon mal ein bisschen anders.
Ja, ich meinte tatsächlich Physalis. Ja, ja.
Witzig.
Kapstachelbeere. Okay. Kennst du diese Aussprachehinweise auf YouTube, wo ich Syphilis sagte?
Nee.
Ich schreibe es mal in die Shownotes, warte mal, Aussprachehinweise. Okay. Es ist einfach nur das Wort eingeblendet und dann eine Stimme, die sagt, wie das richtig ausgesprochen wird und dann Beispielsätze bringt.
Ist aber immer falsch, ja.
Ist natürlich, es ist halt, es ist halt Physalis, Syphilis. Was gab es denn noch? Lassange.
Ja,
sehr, ist sehr schön. Ich tue es in die Shownotes, kann sich dann ja jeder, kann dann jeder selbst ignorieren. So, da. Boah, das hört überhaupt nicht mehr auf, dieser Feuerstein. Das ist ja echt mal interessant. Mhm. Normalerweise verfliegt das ja schnell.
Mhm. Ja.
Ach. Der stinkt. Der hat dieser, hinter dem Feuerstein stinkt der noch ein bisschen.
Ja, dieser Geruchskabinett hier.
Geruchskabinett vom Feinsten.
Kommt vom Roten Hang in Rheinhessen. Der Rote Hang heißt ja so, weil das Gestein rot ist. Also das ist im Prinzip, also man sagt immer, das wäre sozusagen Rotschiefer. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, so überhaupt kein Schiefer. Ist eher so
nicht mal rot.
Ja, weil es schon so aussieht. Ja, es ist schon rot, also es ist schon sehr viel Eisenoxidation drin. Aber man sagt es, weil tatsächlich der Stein blättert. Also wenn du da am Hang stehst und du nimmst dir sozusagen was raus, so dann hast du im Prinzip so einen Blätterteig von Gestein.
Ja.
Und das hast du ja bei Riesling auch gerne. Mhm. Aber tatsächlich ist es eigentlich eher ein Sandstein dort. Aber es ist ein sehr berühmter, also Roter Hang ist ja tatsächlich eine der berühmtesten Ecken für deutschen Wein und auch für deutschen Riesling. Eben direkt am Rhein, also mit Blick auf den Rhein und die wichtigsten Ortschaften dort, die beiden, die heißen Nackenheim und Nierstein. Mhm. Und dazwischen gibt es eben wirklich weltberühmte Weinberge. Rotenberg, Pettental, Budersberg, Kipping, Ölberg, Orbel, das sind alles so Weinberge, die auch schon seit Urzeiten, also teilweise seit über 1000 Jahren eben tatsächlich auch bewirtschaftet werden. Mhm. Die Familie Gröhl, von der dieser Wein kommt heute, die machen das auch schon seit 1625 tatsächlich. Wow. In Weinolzheim. Das ist jetzt so ein bisschen, ein kleines bisschen weg vom Roten Hang, aber nicht weit weg. Und sie haben da eben auch eben entsprechend Lagen. Aber die haben tatsächlich, also die sind letztes Jahr 400 Jahre alt geworden als Weingut.
Ja, krass. Sowas finde ich immer auch wahnsinnig faszinierend. Das habe ich ja auch, als ich diesen Bayern-Podcast gemacht hatte, habe ich ja auch gelegentlich mit irgendwelchen Bäckern gesprochen, die aber in der siebten Generation diese Mühle betrieben haben. Und ich finde das total faszinierend, wenn die so eine, so eine lange Familiengeschichte haben und das auch tatsächlich eine, wie soll ich sagen, was Anständiges ist, weißt du, und nicht irgendwie der Industrielle, der dann auch im Dritten Reich noch Zwangsarbeiter ausgebeutet hat und davon heute nichts mehr wissen will und so, sondern nee, das ist einfach so, die machen seit 400 Jahren Wein, finde ich irre. Mhm. Gut, keine Ahnung, ob die auch Zwangsarbeiter ausgebeutet haben, aber you get the point.
Also das ist jetzt, das möchte ich jetzt nicht auf die Familie Gröhl schieben, natürlich kannst du davon ausgehen, also ich weiß jetzt aus der Familie meiner Frau, ein Teil dieser Familie, die hatten einen sehr großen Bauernhof zwischen Bremen und Bremerhaven. Die hatten natürlich Zwangsarbeiter dort. So. Und diese Zwangsarbeiter hat es im Weinbau natürlich auch gegeben. Weil die Männer waren ja an der Front. So. Und irgendjemand musste die Trauben ja reinholen, ja. Und da gab es ja nun keine rumänischen oder polnischen Erntearbeiter, sondern das waren natürlich auch Zwangsarbeiter, ja klar.
Ja. Anmerkung aus dem Chat, interessanterweise, da hat gerade jemand gefragt, und zwar der Jan, und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil wenn du halt nicht die ganze Zeit trinkst, wie unser eins es macht, dann drängt sich diese Frage nachgerade auf, und zwar fragte Jan, was bedeutet das eigentlich, wenn ihr vorschlagt, den Wein den Abend vorher zu öffnen? Öffnen und dann wieder verkorken, Korken raus, einen Schluck ins Glas, einen Schluck trinken oder meinetwegen auch in den Ausguss schütten, wenn du gerade keinen Bock auf Trinken hast. Korken wieder drauf und die Flasche in den Kühlschrank stellen und gut ist. Da geht es nur darum, dass man ein bisschen mehr Sauerstoff in die Flasche kommt. Das Ganze dann auch, alleine der Weg von der Spüle bis zum Kühlschrank, da bewegt sich der Wein in der Flasche so ein bisschen und fängt halt an zu oxidieren, fängt an zu arbeiten. Also das ist damit gemeint. Mach einfach auf, schütt einen Schluck ab, entweder in dich rein, ins Essen oder in die Spüle. Stellen den Kühlschrank.
Genau, ich hätte es nicht schöner sagen können.
Es ist so eine naheliegende, dass man denkt da gar nicht drüber. Man sagt, machst du den Abend vorher auf, ne? Ja, machen wir.
Vor ein paar Tagen auch tatsächlich eine Mail bekommen von jemandem, der das auch genau das gleiche gefragt hat. Also ich werde es einfach mal beim nächsten Mal dazu schreiben. Was damit gemeint ist.
Ja, genau.
Ja, aber genau das. Also das Ganze arbeitet, das ist ja lebendig, wenn man so will. Also es verändert sich eben und wenn die meisten Weine profitieren wirklich davon, fast, also ich würde mal sagen, so gut wie alle profitieren davon, dass sie am Tag vorher geöffnet werden.
Und die Weine, die davon nicht profitieren, waren schon beim Öffnen keine guten Weine. Aus welchen Gründen auch immer, ob sie schlecht gemacht sind, ob es eine schlechte Flasche war oder so. Aber das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es kann nur gewinnen. Es kann wirklich, also es hat noch nie einen Wein verloren, der nicht schon verloren war, wenn er mal eine Nacht offen gestanden hat. Ja,
und ich mache das selbst bei, also ich finde, selbst bei Schaumweinen lohnt es sich häufig.
Aha. Ah, da muss man dann einen Löffel reinstellen, ne? Einen Silberlöffel, damit der.
Genau, einen Silberlöffel.
Damit die Kohlensäure rauskommt.
Genau, damit die Quarzkristalle dort nicht zu stark wegdiffundieren.
Unten so Keramikröllchen in die Flasche werfen, damit.
Pipes, ja.
Pipes.
Genau. Keramikpipes in die Flasche werfen. Genau. Ich finde ja tatsächlich auch Schaumwein. Ich versuche Schaumwein eigentlich wie normalen Wein zu behandeln. Und öffne ihn auch gerne schon am Abend vorher und habe dann natürlich schon dann einen vernünftigen Stopfen für, also einen sozusagen einen professionellen Stopfen, der aber ja auch nur 2-3 Euro kostet.
Sektverschluss halt, ne?
Sektverschluss,
kann aber. Kann man auch richtig viel Geld für ausgeben, habe ich auch schon geschafft.
Ja, kann man auch.
Kann man auch bei Talon klauen, habe ich auch schon geschafft.
Hast du auch schon geschafft.
Immerhin.
Ja, aber ich finde eben, dass auch Schaumweine, also gute Schaumweine, die halten ihr Mousseux sehr gut. Mhm. Ja. Und sind am nächsten Tag normalerweise noch genauso frisch wie eben an dem Abend, wo es geöffnet wurde. Aber viele Schaumweine, also hochwertige Schaumweine, die können auch diese Luft sehr gut vertragen, um sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Also, genau, das ist so. Also was anderes ist jetzt, ein Wein tatsächlich in eine Karaffe zu schütten, ne? Also da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich da das Patentrezept für hätte. Ich mache es vergleichsweise selten und ich würde sagen, eher bei jungen Weinen als bei alten Weinen. Mhm. Eher bei Weinen, die eben doch dann doch recht reduktiv sind, ja, und eben dann doch sehr viel Feuerstein oder so haben oder Knallplättchen oder so. Das hilft dann schon häufiger, dass sich das mit Luft abschwächt. Oder jetzt beim Silvaner hier probierst du dann wegen der Säure, dass die sich ein bisschen mehr integriert. Aber bei älteren Weinen würde ich es tendenziell eher lassen, tatsächlich. Weil da dann schon auch die Gefahr besteht, dass es zu schnell oxidiert.
Ne? Kriegt, ja. So, ich probiere jetzt mal den Riesling hier.
Probier mal, genau. Also das ist jetzt so die 13. Generation hier im Weingut Franziska und Johannes.
Entschuldigung.
Ja.
Oh, ist ja schön. Das ist so, damit kannst du Opa eine Freude machen mit so einem Weinchen, mit so einem Kabinettchen.
Ja. Ja, je älter wir werden, desto weniger arbeiten ja unsere Geschmacksrezeptoren.
Ach so, darum brauche ich immer so süße
Klopper. Und süß funktioniert halt bis zum Schluss eigentlich so. Nee, aber ich finde auch, das hat 35 Gramm Zucker und 8,3 Gramm Säure. Reduktiv ausgebaut im Stahltank. Und ich finde es auch sehr schön. So, das ist richtig klassisch. Das hat halt nicht den Moselschiefer-Touch dabei, weil es halt nicht kein Moselschiefer hat, sondern eben diesen
Fake-Schiefer.
Diesen Fake-Schiefer, diesen roten Fake-Schiefer. Ja, und und das ist auch insgesamt ganz schön, was die da gerade machen. Also eben neue Generationen, so ein bisschen so die Mischung aus klassischem Weinbau und aber eben auch so, ich sag mal, Natural-Style-Geschichten sieht man auch auf der Website. Es gibt so ein paar Sachen jetzt, die auch ein ganz anderes Etikett haben als die klassischen. Verantwortlich ist eben der Johannes, der ist irgendwie auch 2020 zurückgekommen, glaube ich. Hat auch bei ganz guten Weingütern eben seine Ausbildung gemacht. Rings, Kuhn, Knebel, so, also auch Mosel, auch Cabi-Style da kennengelernt, wobei es eben am Roten Hang eben auch verschiedene Weingüter gibt, die Kabinett machen. So viele sind es ja heutzutage gar nicht mehr, die einen klassischen Kabinett machen. Also Mosel ist typisch dafür natürlich, an der Nahe kriegst du das. Und in Rheinhessen ist es vergleichsweise selten, aber am Roten Hang.
Was heißt eigentlich Kabinett? Ich sage immer so Kabinettchen trinken und hab dann auch immer einen süßen Wein in der Regel im Glas. Aber was heißt das eigentlich?
Das heißt letztlich, das Klassische ist, wo fange ich denn jetzt an? Also der Name kommt tatsächlich, also erstmal der Name. Der Name kommt daher eigentlich, dass diese Weine früher in einer, ich sag mal, in der Schatzkammer aufbewahrt wurden, die man Kabinett genannt hat.
Ah, also die besonderen Weine sozusagen.
Die besonderen Weine, genau.
Der Weinschrein, Entschuldigung.
Ja, der Weinschrein. Das andere, also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir in Deutschland klassischerweise unsere Weine nach sogenannten Prädikaten
ja.
Einsortiert haben. Mhm. Und diese Prädikate gehen sozusagen stufenweise hoch mit dem Zuckergehalt in der Traube, wenn sie gelesen wird. Das ist das sogenannte Öxle.
Ja.
So. Und da gibt es eine Mindestanforderung. Und die Mindestanforderung für ein Kabi sind 73 Grad Öxle. Mhm. Also eine bestimmte Menge von
Zucker.
Zucker eben. Ne? Und Spätlese hat dann mehr und eine Auslese dann noch mehr und eine Trockenbeerenauslese und so weiter. Und
was ist dann aber, was hat weniger Zucker als der Kabinett?
Ein Gutswein.
Gutswein heißt er so. Dann, okay.
Genau, das ist dann tatsächlich ein Gutswein. Mhm. Und jetzt muss der aber, der muss jetzt nicht zwingend dann restsüß ausgebaut werden. Also du kannst halt auch, kannst halt, ja, auch ein trockenes Kabinett machen. Aber die, der klassische Wein ist halt ein restsüßer Kabi, der dann meistens ja so um die, wie viel hat der hier? Also meistens so um die 9-10% hat. Der hier hat auch 9.
Jo.
Ja, also ich sag mal zwischen 8-10% hat. Und dann eben ein Restzucker, wie in diesem Fall von 35 Gramm, bei knapp 9 Gramm Säure. Also die Herausforderung ist ja, Zucker und Säure dann in Balance zu bringen.
Ne? Aha.
Wenn du jetzt einen trockenen Kabi machst, das geht ja nun auch, dann machst du eben auch, ich sag mal, hast du halt auch irgendwie 73 oder 4, ich glaube, in manchen, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen kommt es drauf an, in welcher Region man ist. Ich glaube, es geht auch in manchen Regionen ab 67 mhm. Grad Öxle los und wie auch immer. Wenn du das dann vergärst, trocken vergärst, dann wird es halt trocken und dann hast du halt ein bisschen mehr Alkohol. Ja. Ne? So, klar. Aber die Idee beim Kabi ist natürlich, dass du einen wirklich sehr frischen Wein hast. Also einen frischen Stil, der eigentlich vergleichsweise alkoholarm ist. Also, wenn du so willst, einen leichten Wein. Aber dieses Leichte bezieht sich nicht auf die Komplexität.
Ja.
Weil es gibt irre komplexe Kabis, die auch hervorragend reifen können, die du dann irgendwie 30 Jahre später trinkst. Mhm. Ja. Also damit hat es nichts zu tun, also dass es ein einfacher Wein wäre, aber es soll eigentlich ein leichter und frischer Wein gleichzeitig sein, ne?
Ja, hat funktioniert, ne?
Hat funktioniert.
Ein schöner Wein. Ja. Chat sagt gerade, der Riesling wird immer mehr Mandarine und ich finde das gar nicht doof. Das, ne?
Mhm.
Hm. Weil Mandarine hat ja auch so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, was die Mandarinen so besonders macht. Weil die haben ja diese zitrische, so eine komische süße Säure ja halt, aber ja.
Ja,
und das macht
zumal man Mandarinen ja heutzutage echt selten hat. Ne? Man hat ja fast nur noch Clementinen, die sind glaube ich einfacher anzubauen.
Okay.
Während eine Mandarine tatsächlich eine ganz spezifische Form, also Aromatik hat tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und dann eben auch wirklich echt viele Abwandlungen. Ich glaube, Yuzu, also diese japanische Yuzu, ist ja eigentlich auch eine Mandarine.
Ach, komm.
Also Mandarinengewächs, wenn ich mich nicht schwere. Ja. Naja.
Ey, das liegt bei mir alles in der Agrumenkiste.
Also,
Ja. Schön, aber der Riesling ist echt, also da hat das, der macht mir jetzt wirklich Freude.
Ja. Das ist, man trinkt sowas eigentlich viel zu selten. Also jedes Mal, wenn ich sowas trinke, denke ich, man trinkt das eigentlich viel zu selten. Es ist einfach schöner. Und ich habe übrigens auch zum Essen, ich habe vorhin, wir hatten noch Pilze, ich habe Pilze in die Pfanne gehauen mit ein bisschen Salzbutter, mit ein bisschen Thymian und dann irgendwie noch 3 Eier dazu, also irgendwie Rührei mit Pilzen auf dem gerösteten Sauerteigbrot dann. Und ich habe dann mal geguckt, welcher Wein am besten dazu passt. Und am besten dazu gepasst hat natürlich dieser Riesling. Was heißt natürlich, aber hat er.
Hier, apropos Pilze braten. Ich musste ja 56 Jahre alt werden, um rauszufinden, wie man Pilze richtig brät. Mhm. Und zwar, also, hier, YouTube-Video, natürlich YouTube-Video. Typ, ja, hier, man kann ja Pilze auf unterschiedliche Weise braten. Erst das Fett in die Pfanne oder erst die Pilze in die Pfanne. Ich probiere das jetzt mal aus. Stellt sich raus, wenn du die Pilze ohne Fett anbrätst, werden die besser, als wenn du sie mit Fett anbrätst, weil die das Fett sofort schwammartig in sich aufsaugen.
Mhm.
Was auch total naheliegend ist. Aber ich bin ich überhaupt nicht, also überhaupt nicht drauf gekommen. Also einfach beschichtete Pfanne, die Pilze da reingeschmissen und ordentlich angebraten und hinterher, also ganz am Schluss dann eben einen ordentlichen Löffel Butter dran, damit es auch nach was schmeckt.
Genau.
Fand ich.
Ja.
Die Erkenntnis des Jahres war das letztes Jahr für mich. Danach habe ich irgendwie wochenlang nur Pilze gefressen.
Ja, schön. Also ich habe jetzt nochmal den Silvaner im Glas.
Ja.
Er profitiert deutlich von der Karaffe tatsächlich.
Ja.
Der hat natürlich immer noch eine ordentliche Säure, aber die ist deutlich besser angebunden. Aber die ganze Frucht, auch die so dieses hintergründige Holz und so, das ist alles präsenter.
Aha.
Und der hat so richtig aufgemacht, der Wein.
Okay, ja. Aber das wird meiner also jetzt in der Silvaner Flasche nicht gemacht
ab haben. Ab in die Karaffe. Nee, naja, hatte er vorher bei mir auch nicht.
Ja. Ja. Nee, dann gibt's halt heute Riesling. Was will man da machen? Das,
da aber sag mal, ja. Also du hast nicht mal einen Kulinarik-Tipp aus der Bretagne?
Nö. Oh,
ja. Na
also,
gut.
Es tut mir sehr leid. Also wir waren ja nicht auf Kulinarik-Reise in der Bretagne,
nein,
sondern das war ja
Workation. Aber man stolpert ja schon mal über das eine oder andere.
Ja, wir waren in, jetzt hätte ich mir merken sollen, wie diese Creperie hieß. Die war wirklich richtig gut. Wir waren in Vannes. In einer so Seitenstraßen-Creperie halt.
Wann wart ihr in Wann?
Vorletzte Woche. Ja. und da, also das war wirklich, aber es ist halt auch, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht schlecht gegessen, obwohl ich eigentlich nichts Besonderes gegessen habe. Also wenn sie jetzt, haben jetzt nicht irgendwie die tollen Innenrestaurants irgendwie aufgesucht, sondern einfach nur so Brasserie-Steak frit und so, was man halt so essen geht. Und das war alles völlig, völlig gut. Also es war besser als hier wahrscheinlich, wenn ich in irgendeinen beliebigen Laden Steak frit essen gehen wollen würde.
Und besser wahrscheinlich als in Paris, wenn du in irgendeinen beliebigen Laden Steak frit essen willst. Ja,
ja, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so schwer. Ja. Nee, aber tatsächlich habe ich irgendwie nicht, wir haben dann wieder so eine Bäckerei gefunden, in dem Ort, wo unser Ferienhaus war, in Fouesnant. Das war auch wieder so schlimm, wie letztes Jahr im Sommer, als wir da dann an der anderen Seite der Bretagne waren, also an der Nordküste waren. Da gab es ja auch so eine Bäckerei, wo alles unfassbar geil war. Und dann hatte ich auch noch das Pech. Also wir haben das Haus nicht für den gesamten Zeitraum gehabt, darum haben wir noch zwei Nächte im Hotel gewohnt. Und das war dann in genau dem Ort, in dem das Queen Amman erfunden worden ist.
Ah.
Genau, in Douarnenez. Das heißt, ich suche mal einen Bäcker überall. So, ja, hier, Queen Amman, Original aus Douarnenez, probieren Sie mal. Hier. Das war die Hölle. Ich glaube, ich habe lange nicht so viel Butter und Zucker gleichzeitig gefressen wie in den letzten zwei Wochen. Das war wirklich geil. Okay. Queen Amman ist das bretonische Wort oder der bretonische Ausdruck für Butterkuchen. Und genau das ist das. Das ist Butter, Zucker und ein klein bisschen Mehl, damit das Ganze auch bindet. Und das wird dann halt gebacken. Und dann hast du halt so einen Fladen. Und ich kannte die Dinge halt nur.
Hast du eigentlich so einen Blätterteig ähnlich so ein bisschen?
Blätterteig, also genau. Aber im Grunde Blätterteig, wo jede Schicht Blätterteig seine eigene Zuckerknusprigkeit hat nochmal. Also das ist ein ganz, ganz gemeines Ding. Und man kennt
sehr
die,
gemein.
Man kennt die ja so als so groß wie so ein Eishockey-Puck oder sowas, ne? Aus der Auslage beim Bäcker.
Wenn man nicht in die Bretagne fährt, ja.
Ja, auch in der Bretagne, bei den normalen Bäckern sind die so. In Douarnenez habe ich dann gelernt, für 4, 6 oder 8 Personen. Ich so, was? Ja, dann für 4 Personen. Und dann drückt die mir halt so.
Wir sind zwar nur zu zweit, aber wir nehmen es mal für 4 Personen.
Und dann drückt die mir halt so einen Fladen in die Hand. Ja, wie groß mag der gewesen sein? So 20 Zentimeter Durchmesser vielleicht und irgendwie so 3, 4 Zentimeter dick. Da haben wir eine ganze Woche dran gegessen an dem Ding. Ah, super. Ja, das kann ich nur empfehlen. Toll. Aber ansonsten, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ihr müsst unbedingt mal alle in dieses eine Restaurant da gehen. Was ein bisschen ärgerlich war, ist, ich habe ja alle Kommissar Dupin-Krimis gelesen. Diese Bretagne-Krimis sogar, kann man so wegmetern irgendwie, so Popcorn-Literatur. Und der sitzt immer in Concarneau in einem bestimmten Restaurant, im Amiral heißt das. Und wir haben es wirklich geschafft, nach Concarneau zu fahren, die Villeclos anzusehen, also das ist diese Altstadt und so. Und dann woanders einen Kaffee trinken zu gehen und als wir dann wieder zu Hause waren, uns zu fragen, ob es dieses Restaurant eigentlich wirklich gibt, stellt sich raus, ja. Und hätten wir für den Kaffee nicht nach links geguckt, also wirklich, du kommst aus dieser Villeclos raus, wir gucken nach links, weil da standen Tische draußen, sind da einen Kaffee trinken gegangen. Hätten wir einfach nur nach rechts geguckt, also einfach nur 45 Grad nach rechts geguckt, hätten wir genau dieses Restaurant gefunden, hätten da essen gehen können, wo Monsieur le Commissaire immer sein Weinchen trinken geht und so. Haben wir verpasst.
Wäre wahrscheinlich eher alles voll mit deutschen Touristen gewesen, selbst im Februar.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, wir sind über Monate hinweg ausgebucht.
Genau.
Machen Sie sich keine.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann das Peinlichste gewesen, dass man da reingeht und irgendwie mit deutschem Akzent Bonjour sagt. Das ist irgendwie nicht so cool. Ja. Naja.
Ja. Naja. Okay.
Ansonsten war es nett, vor allen Dingen nicht so kalt.
Ja, ja, hier war es kalt, hier lag Schnee. Ich war einmal essen in der Traube. Das ist genau, habe ich schon mal drüber gesprochen. Ein in Ottensen befindliche, tatsächlich uralte Weinwirtschaft, also wirklich holzvertäfelt, ganz toller Innenraum, aber eben keine klassische Schankwirtschaft mehr, wie es sie früher mal war. Tatsächlich noch, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich einmal da und da gab es eben wirklich so Pfälzerwein aus Römergläsern. Ne? So.
Das ist ja übrigens meine Arbeitshypothese, ist, dass das Römische Reich an diesen Gläsern zugrunde gegangen ist.
Also es ist ein paar, diese Weinstube schmeißen. Sie kocht sehr gut und man bekommt halt wirklich auch ganz tolle Sachen, die man in kaum einem anderen Restaurant noch bekommt. Zum Beispiel Innereien. Mhm. Ja. Und er hatte halt eine sehr schöne Weinauswahl. So immer so ein bisschen neben dem Üblichen. Also zum Beispiel Bordeaux ist ja im Allgemeinen recht out. Aber bei ihm gibt's immer Bordeaux, auch by the glass. Aha. Und immer gereift und immer so ein bisschen aus so Off-Jahrgängen, wo man früher gesagt hat, nee, das ist nicht so gut, ja. Und war auch früher dann vielleicht nicht so gut, reift dann aber toll und dann wird's halt sehr schön. Ist dann kein großer Wein, weil da bezahlst du ja dann wieder ein Heidengeld für, sondern einfach ein sehr guter Wein und ein klassischer und typischer Wein. Und diese Sachen bekommt man da eben alle und gibt jetzt auch kein Heidengeld aus und hat einfach da eine schöne Stimmung. Genau, da war ich genau am Tag unserer letzten Folge im Januar. Ansonsten war ich einfach nur zu Hause, mal einen ganzen Monat lang. War auch nicht schlecht.
Ist jetzt nicht das Schlechteste. So. Ne?
Ja. Nee. Genau, wir haben ja die Ankündigung zu unserer Live-Veranstaltung am 16. Mai im Marieneck lanciert. Das war dann auch nach 4 Tagen, glaube ich, ausverkauft.
Wow. Mhm.
Ja, das wurde mal wieder Zeit, dass wir sowas machen tatsächlich.
Ja, also anscheinend, ist,
ja. Und ansonsten kann ich noch ankündigen, und das ist auch schon online bei mir, die nächsten beiden Sendungen. Die nächste haben wir am 25. März. Da trinken wir 3 Weine vom Mittelrhein, vom Weinbau Heilemann.
Habe ich auch noch nie von gehört.
Ah, ja. Nee, ist auch noch ein junges Weingut.
Okay.
Die haben erst jetzt 3 Jahrgänge gemacht, aber es hat mich total überzeugt. Ich war mittlerweile auch dort und ich bin auch mit dem Kai Heilemann tatsächlich im Januar nach Kopenhagen zusammengefahren. Ja. Hat er sich so ergeben, weil hier war ja irgendwie Glatteis und so und es holen keine Züge mehr. Einfach mal so, wir hatten ja pro forma einfach mal 2 Tage vorher auch schon den kompletten Bahnverkehr hier eingestellt, ne, weil man das halt so macht in Deutschland. Weil
Frankreich war irgendwie die halbe Normandie überflutet, da bist du durch Seenlandschaften gefahren und sowas.
Da trinken wir 2 Riesling und 1 Pinot im März und dann haben wir im April haben wir das Weingut Zähringer aus dem Markgräfler Land.
Von denen habe ich schon mal gehört.
Ist auch ein recht großes Weingut, auch schon lange biologisch arbeitend. Und da trinken wir Chasselas, also gut edel.
Hey, Kofferraumwein.
Ja. Und Chardonnay und Cabernet Franc, worauf ich mich auch sehr freue, weil es ja so eine meiner Lieblingsrebsorten. Und hier und da gibt es eben in Deutschland auch guten Cabernet Franc, selten, aber.
Da musst du dann nochmal ausgedehnt von erzählen, weil ich verstehe davon ja sowieso wieder nichts.
Ja, genau. Genau, das war das, was ich noch unbedingt loswerden wollte.
Ja, dann sind wir jetzt alles losgeworden. Nächste Sendung am 25.03. Vielen Dank, lieber Chat, fürs Live-Mitspielen. Vielen Dank, lieber Christoph, fürs überhaupt diese Sendung mit mir machen.
Ich danke dir dafür, dass wir die Sendung zusammen machen können seit 14 Jahren.
Wahnsinn, ja, 14 Jahre. Ey, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist furchtbar. Ne, wir lösen uns auf. Die Band löst sich auf, um dann nächstens wieder zusammenzukommen und dann noch mehr Tickets zu verkaufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wertes Publikum. Und wie immer, vielen Dank für alles, werter Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.